Folgendes Podcast-Angebot zum zeitsouveränen Nachhören der Sendung ist möglich dank Ihrer Gebühren.
HR2 Kultur.
Aus urheberrechtlichen Gründen können wir leider im Podcast-Angebot die Musiktitel des nachfolgenden Gesprächs nicht voll ausspielen. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir die Musikstücke ausblenden. In der Sendefassung von HR2 Kultur, Montag bis Freitag ab 12.05 Uhr und ab 23.05 Uhr als Wiederholung am gleichen Tag, sind natürlich alle Musiktitel in voller Länge zu hören.
HR2 Kultur. Doppelkopf.
Renata Lingor steht für die Boomjahre des Frauenfußballs in Deutschland. Sie ist mehrfache deutsche Meisterin mit dem 1. FFC Frankfurt geworden, mehrfach Europameisterin mit der deutschen Nationalmannschaft sowie zweimal Weltmeisterin. Und jetzt ist sie Botschafterin für die Frauenfußball-WM in Deutschland im nächsten Jahr. Einen schönen guten Tag, Renata Lingor.
Hallo.
Renata Lingor, im Jahr 2008 beendeten Sie Ihre aktive Karriere. Wann hat es mal so richtig geschmerzt, nicht mehr dabei zu sein?
Also in der Anfangszeit muss ich ganz ehrlich sagen, überhaupt nicht. Ich habe einfach sehr, sehr lange gespielt und da war es dann ganz schön, auch mal Wochenenden zu haben, bei der Familie zu sein. Das allererste Mal, gebe ich offen zu, war das Länderspiel in Frankfurt. Das war auch kurz nach meiner Karriere.
Also gegen Brasilien das.
Genau, 2009 am Anfang des Jahres und das Stadion war fast ausverkauft. Also wir hatten über 45.000 Zuschauer im Stadion und das war schon eine tolle Stimmung. Also als da dann die Hymne gespielt wurde und die Mädels da unten dann standen vor so einer tollen Kulisse, da habe ich schon gedacht, oh, jetzt würdest du doch gerne da unten nochmal stehen. Aber als dann das Spiel angepfiffen wurde und ich war auf der Tribüne, da habe ich gedacht, ja, das ist auch nicht schlecht, das Ganze mal von oben zu anzuschauen.
Den reinen weiblichen Fußballprofi, den gibt es ja bei uns immer noch nicht. Das heißt, sowohl Sie als auch die, die heute aktiv sind, für Sie gilt immer noch, für alle Fußballerinnen gilt immer noch, dass Sie nebenher einen Job ausüben müssen. Bei Ihnen war es so, dass Sie studiert haben nebenher. Mhm. Ist das vielleicht auch gar nicht so schlecht, weil man dann doch immer mit einem Bein noch im Leben steht?
Also ich fand es nicht schlimm. Mir hat das Spaß gemacht zu studieren oder dann halt auch halbtags zu arbeiten. Das habe ich ja auch dann noch getan. Wobei den Spielerinnen heute, muss man schon sagen, die gehen schon so langsam Richtung Profitum. Also es hat sich unheimlich viel getan in den letzten Jahren, sehr viel entwickelt in der Beziehung. Und viele Spielerinnen sind beispielsweise auch in der Sportförderkompanie, was auch sehr, sehr gut ist. Das heißt, sie können sehr viel trainieren, weil das müssen sie auch. Also das Niveau steigt im Frauenfußball international. Vor allem. Und wenn man da dranbleiben möchte, wir als deutsche Mannschaft natürlich, als Titelverteidiger sowohl in Europa als auch in der Welt, müssen dann schon gucken, dass wir das Niveau weiterhin steigern. Und da bleibt es nicht aus, dass die Spielerinnen einfach noch mehr trainieren müssen.
Das wird früher oder später kommen. Der weibliche Fußballprofi in Bezug auf das Ausscheiden aus dem Sport meinte ich das so in die Richtung, naja, man kennt das ja gerade halt eben von vielen Fußballprofis männlicherseits natürlich, dass sie so fixiert waren dann auf ihren Sport, dass sie dann Mühe hatten, sich wieder im normalen Alltag zurechtzufinden. Sowas bleibt ihnen ja noch erspart.
Das stimmt. Also es hat es mir sicherlich auch einfacher gemacht, aufzuhören, weil ich sofort eine neue Aufgabe hatte. Ich war beim DFB angestellt und ja, dann direkt Botschafterin, sprich ich war weiterhin dem Fußball verbunden und hatte, wie gesagt, eine tolle neue Aufgabe. Und das macht es, glaube ich, dann schon einfacher, wenn man vorher wirklich immer nur auf den Fußball fixiert war, auf Leistungssport, dass man dann ja nicht in ein Loch fällt und ich weiß, was fange ich mit meinem Leben an, sondern wirklich direkt in den Berufsalltag quasi einsteigt, neue Freunde dadurch auch kennenlernt. Und das ist sicherlich eine Sache, die es mir einfacher gemacht hat, vom Fußball Abstand zu nehmen.
Jeder, der mal Fußball gespielt hat, der weiß, so schnell hört man nicht auf. Man spielt irgendwo immer weiter. Bei den Männern sammeln sich die ehemals Aktiven in den sogenannten Altherrenmannschaften. Gibt es auch schon so ein Pendant bei den Frauen?
Also es gibt eine Ü30-Nationalmannschaft auch. Ich habe da auch mal mitgespielt, aber da sind noch relativ wenig Spieler. Also ich spiele hauptsächlich bei den Männern mit, also bei so Benefit-Spielen, Spiele, die für einen guten Zweck sind, aber nicht ganz so häufig. Aber ich kann da ganz gut mithalten. Also ich spiele mit Freddy Bobic, die ja noch ganz gut im Saft stehen, sage ich mal. Und es macht mir sehr viel Spaß. Aber wenn ich da dann mitspiele, dann habe ich meistens auch schon eine Woche Muskelkater, weil so oft bin ich dann auf dem Rasen dann doch nicht mehr zu sehen.
Klar, und man hat ja das Trainieren oder das Training ja auch eingestellt.
Genau,
ja. War das 2008 eine reine Vernunftentscheidung, die Karriere zu beenden? Oder gab es auch so ein Gefühl von Sattheit? Sie hatten ja schließlich eigentlich alles erreicht.
Ja, es gab mehrere Faktoren. Also das war sicherlich so ein Punkt, dass ich ein bisschen satt war, dass ich eigentlich alles erreicht hatte, was man erreichen kann. Mir fehlte nur die Goldmedaille bei den Olympischen Spielen. Es wurde ja leider nur dreimal Bronze. Und das habe ich aber 2008 nochmal versucht. Und ich hatte auch viele Verletzungen. Und wenn man dann doch in ein gewisses Alter kommt, wir haben tolle neue oder junge Spielerinnen. Wir sind ja dieses Jahr mit der U20-Nationalmannschaft Weltmeister geworden. Also man sieht, wir haben einen tollen Nachwuchs und da braucht man so eine alte Spielerin wie mich nicht mehr, die dann irgendwie sich über den Platz schleppt, weil die jungen Spielerinnen, die kommen nach und die sind hungrig. Und habe ich gedacht, dann lass mal die mal ran.
Renate Lingor, Sie sagten das gerade, dass Sie recht häufig verletzt waren, vielleicht sogar überdurchschnittlich häufig. Hat der Fußball Nachwirkungen gehabt, so im Negativen, also was die körperliche Gesundheit betrifft?
Nein, eigentlich nicht. Also es waren Verletzungen, die typisch sind für einen Leistungssportler, also Bänderrisse. Sicherlich meine letzte Verletzung mit der Schulter ist jetzt nicht ganz so typisch für den Fußball, aber das passiert nun mal, solche Verletzungen. Die verheilen ja dann. Also ich hatte sehr gute Ärzte, die mich sehr gut behandelt haben, Physiotherapeuten. Von daher, das sind keine Nachwirkungen. Sicherlich so ein bisschen Arthrose in den Sprunggelenken nimmt man dann mit. Aber im Moment geht es mir noch ganz gut. Also ich hoffe, das hält auch weiter an und nicht, dass ich, wenn ich noch älter werde, dann dass es dann schwieriger wird. Aber im Moment, muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich noch keine Nachwirkungen vom Fußballspielen.
Sie spielten, so sagten Sie einmal, Fußball, seitdem Sie laufen können. Mussten Sie damals Widerstände überwinden oder wurden Sie sogar im Gegenteil richtig ermutigt von der Familie, von Freunden?
Genau, ganz im Gegenteil, eher ermutigt. Also ich habe einen fußballverrückten Vater, der war ganz froh, dass er sowohl mit dem Sohn als auch mit der Tochter spielen konnte. Also Väter sind ja meistens einfach nur größere Kinder. Und er war ganz glücklich, dass er dann gegen seine zwei Kinder Fußball spielen konnte oder mit ihnen Fußball spielen konnte. Und von daher, meine Mutter hätte es vielleicht am Anfang lieber gesehen, wenn ich Ballett gemacht hätte, aber die waren dann auch immer mit dabei und hat mich unterstützt. Also ich musste überhaupt keine Widerstände überwinden. Vielleicht auch, weil es schon von klein auf bei mir immer ganz gut geklappt hat. Also ich habe ein bisschen Talent von meinem Vater in die Wiege gelegt bekommen und mir ist alles immer sehr, sehr leicht gefallen. Und von daher war das bei mir eigentlich alles relativ einfach.
Und wenn man so aufwächst, dann spielt man ja zunächst einmal immer mit Jungs zusammen. Das dauert ja eine ganze Zeit, bis man dann mal in eine reine Mädchen- oder Frauenmannschaft wechselt. Und das hat ja wahrscheinlich auch immer sehr gut getan, halt eben sich mit den gleichaltrigen Jungs zu messen, nehme ich mal
ja,
an. Das hat geschult.
Genau, zu meiner Zeit war das vor allem so. Also sicherlich ist es vielleicht zu meiner Zeit, da es nicht so viele Mädchenmannschaften gab, haben auch nicht so viele Mädchen gespielt, weil sie sich eben mit den Jungs messen mussten. Und das fanden sicherlich, ich sag mal, so eine durchschnittliche Spielerin nicht ganz so schön, wenn sie dann vielleicht von den Jungs auch ausgelacht wurde. Da musste man dann schon ein bisschen besser sein als Jungs, um akzeptiert zu werden. Das ist heute glücklicherweise anders, weil sich im Mädchen- und Frauenfußball einfach sehr, sehr viel getan hat. Und da wird jedem Mädchen angeboten oder jedem Mädchen, das spielen möchte, hat die Möglichkeit, mit gleichaltrigen Mädchen auch im Verein zu spielen. Und das ist ja das, was wir wollen. Wir wollen ja nicht nur den Leistungsfußball, sondern einfach alle, die spielen möchten, egal ob Junge oder Mädchen, soll die Möglichkeit bekommen. Und daran arbeiten wir beim DFB. Und das hat sich einfach ja schon gut entwickelt, dass wirklich jedes Mädchen mit Mädchen zusammen auch Fußball spielen kann.
Wir werden das noch ein bisschen vertiefen. Wollte noch mal fragen, Renate Lingor, Sie sind bekannt gewesen als die Regisseurin im Mittelfeld der deutschen Frauenfußballnationalmannschaft und Sie waren einfach eine der ästhetisch brillantesten, elegantesten und wirklichen Dirigentinnen auf dem Fußballfeld. Wann haben Sie denn selber gemerkt, dass Sie da so eine Art Hochbegabung haben?
Hochbegabung weiß ich nicht. Also ich habe es ja gerade gesagt, mir ist es recht leicht gefallen und ich habe mir da nicht so viele Gedanken gemacht, als ich klein war zumindest. Ich habe einfach gespielt, weil es mir Spaß gemacht hat. Ich habe jede freie Sekunde, Minute spielen wollen. Habe dann auch sehr gute Trainer gehabt. Ich habe gesagt, mein Vater war auch Fußballer, aber der war auch nicht gerade schlecht, hat mir auch viele Tricks beigebracht und ich habe immer versucht, das nachzumachen. Oder auch im Fernsehen, wenn ich die Spieler angeschaut habe, habe ich versucht, das nachzumachen, auch mit Freistößen beispielsweise, so wie der Hässler den in den Winkel gehauen hat. Das wollte ich einfach auch können und da habe ich dann immer wieder trainiert bzw. geübt, bis ich das auch konnte. Ja, ich hatte, wie gesagt, das Glück, ein bisschen Talent in die Wiege gelegt bekommen zu haben und dann das versucht immer auf dem Platz auch umzusetzen.
Weil Sie gerade Thomas Hässler erwähnt haben, haben Sie für bestimmte Mannschaften oder Fußballstars geschwärmt? Ich meine, in der Zeit, in der Sie aufgewachsen und groß geworden sind, das ist dann so 80er, 90er Jahre, klar, da gab es noch nicht Frauenfußball medial so präsent wie heute. Man schaute natürlich immer bei den Männern vorbei. Ja, gab es irgendwie so etwas, wo so eine Leitfigur, war das Thomas Hässler so etwas, wo Sie sagten, der?
Also das war auf jeden Fall, genau, das war so die Art Spieler, der ich gern zugeschaut habe. Also so ein Thomas Hässler, Littbarski war es ja damals noch, der Mehmet Scholl. Aber auch Lothar Matthäus, also in seinen Jahren, in denen er noch im Mittelfeld gespielt hat, bei Inter auch, waren so Spieler, gerade 1990, auch bei der WM, die ich richtig gut fand und denen ich auch immer sehr, sehr gern zugeschaut habe.
Dann machen wir eine erste musikalische Pause, Renate Lingor, und zwar mit Ihrer Musik, Sunrise Avenue. Damit starten wir mit dieser Gruppe. Was hat die für eine Bedeutung bei Ihnen im Alltag?
Ich mag die Musik einfach gerne. Also es ist jetzt sicherlich eine Gruppe, die nicht ganz so bekannt ist oder in großen Hallen spielen, aber ich mag die Musik. Ich höre sie sehr gern. Ich habe auch alle CDs von Sunrise Avenue und von daher habe ich mir das dann auch gewünscht.
Sie hören den Doppelkopf in HR2 Kultur. Am Tisch heute die ehemalige Fußballnationalspielerin Renate Lingor. Gastgeber ist Martin Maria Schwarz. Renate Lingor, Sie haben Traumjahre erlebt zwischen Mitte der 90er Jahre und 2008, wenn man mal nur auf die Erfolge schaut. Es wäre zu viel, das Ganze aufzuzählen. Am Anfang habe ich da ein paar Titel genannt, aber fangen wir doch mal anders an. Was waren denn bittere Niederlagen für Sie, die sich in der Erinnerung festgesetzt haben?
Das ist ganz einfach zu beantworten. Also eigentlich jedes Halbfinale bei den Olympischen Spielen, weil ich habe es ja vorhin erwähnt, dass ich dreimal die Bronzemedaille gewonnen habe bei den Olympischen Spielen. Das heißt, wir haben im Halbfinale verloren. Beim ersten Mal muss ich noch ganz ehrlich sagen, das war okay. Da waren wir auch noch nicht ganz so im Fokus und da haben wir einfach das Spiel verloren und haben uns gefreut, überhaupt so weit gekommen zu sein. Und die Jahre drauf, muss man schon sagen, also 2004 und 2008, da haben wir uns doch mehr erhofft und wollten einfach mal das in Angriff nehmen, diese Bronzemedaille zu toppen. Und wir haben es beide Male nicht geschafft. Und das waren doch Niederlagen, die möchte man nicht so gern in Erinnerung behalten. Andererseits prägen die einen auch und zeigen einem auf, dass es doch kein Selbstläufer ist, dass man immer weiter hart arbeiten muss, sonst verliert man so Spiele eben.
Gibt es sowas wie einen olympischen Fluch, dreimal Halbfinale und dann auch irgendwie schien es ja so gerade nach den gewonnenen Weltmeistertiteln, das ließ sich schwer auf das darauffolgende olympische Jahr übertragen.
Das ist richtig, ja. Ich weiß nicht, woran es liegt, ob wir ein bisschen ausgepowert waren nach der WM dann auch, also wir immer eine lange Saison haben. Wir haben dann, oder die Spielerinnen haben wenig Pause nach so einer Saison oder beziehungsweise nach der Weltmeisterschaft ist es ja dann oft so gewesen. Sonntags haben wir in Peking oder Shanghai noch das Endspiel um die WM gespielt, haben gewonnen und den Sonntag drauf war schon wieder Bundesliga. Also das heißt, man kann das auch nicht wirklich verarbeiten. Es geht direkt weiter und das Jahr drauf ist dann wieder Olympia. Also es ist dann immer schwer, sich wieder neu zu motivieren und wir haben es oft auch einfach nicht verdient. Wir haben keine guten Olympischen Spiele gespielt.
Das stimmt, ja.
Und dann muss man einfach so eine Niederlage auch hinnehmen.
Sind Sie eine gute Verliererin?
Also früher war ich es gar nicht. Als Kind war ich, glaube ich, ganz schrecklich. Da konnte ich überhaupt nicht verlieren. Das hat sich im Laufe der Zeit, glaube ich, durch Erfahrung auch, durch Alter, hat sich das relativiert. Ich war früher leicht aggressiv dann auch. Konnte ich nicht wirklich gut verlieren, auch im Fußball nicht. Im Laufe der Jahre mit der Erfahrung, mit dem Alter wird man ein bisschen ruhiger und kann dann auch Niederlagen besser wegstecken.
Wobei ich mir vorstellen kann, wenn man so viel Erfolg hat wie Sie, dann wird es immer schwieriger, Niederlagen zu akzeptieren. Kommen wir mal auf diese Erfolge zu sprechen, und zwar angeknüpft an das beste Frauenfußballspiel, das ich jedenfalls je gesehen habe. Und das war das Finale der Weltmeisterschaft 2007 in Shanghai gegen Brasilien. Zwei Mannschaften, die am Limit ihrer Möglichkeiten spielten. Beide mit ganz unterschiedlichen Systemen. Extrem schnell war das Spiel auf hohem technischen Niveau und es war richtig dramatisch. Das Spiel war bis zum 2:0 in der Schlussphase für die deutsche Mannschaft völlig offen. Deckt sich meine Außensicht mit dem, wie Sie dieses Spiel erlebt haben?
Ja. Also es war ein Hin und Her. Wir hatten, also die hatten auch, Schwedinnen hatten auch sehr, sehr gute Chancen. Also hätten das,
Brasilianerinnen
ja, hatten sehr, sehr gute Chancen, hätten das sicherlich auch gewinnen können. Aber das macht eben eine Mannschaft aus, weiterzumachen, keine Angst zu haben, wenn auch der Gegner mal gute Chancen hat und auch mal drückt, dann wieder ins Spiel zurückzufinden und weiter zu spielen, weiter nach vorne zu spielen. Und das ist, glaube ich, das, was uns deutschen Frauennationalmannschaft oder die deutsche Frauennationalmannschaft auch auszeichnet, immer weiter zu machen, immer weiter vor allem offensiv zu spielen, nach vorne zu spielen. Und dann zahlt sich das meistens dann auch aus, zumindest wenn man seine Chancen nutzt. Und Brasilien hat die Chancen nicht genutzt, aber wir, und das hat dann letztendlich den Ausschlag gegeben.
Der Ansporn kommt ja auch manchmal durch den Gegner. Und bei diesem Spiel, Finale 2007 gegen Brasilien, glaubte ich etwas zu spüren, was es bis dahin im Frauenfußball selten gegeben hat. Eine richtige Rivalität, die weit über das Motiv der sportlichen Gegnerschaft hinausging. Man hat gemerkt, an Ihrer Mannschaft, auch an den Brasilianerinnen, die beiden Mannschaften mögen sich nicht.
Das stimmt.
Ja, woran liegt das oder woran lag das? Gibt es da eine Vorgeschichte? Was ist das?
Ja, sicherlich, weil es halt auch immer ein ziemlicher Kampf war zwischen den beiden Mannschaften, aber auch die unterschiedlichen Mentalitäten, also Kulturen vielleicht auch. Ich finde einfach, dass Brasilien eine sehr unfaire Mannschaft, was für den Frauenfußball sehr untypisch ist, weil doch die Mannschaften zwar auf dem Platz wissen, sie sind Gegner und lassen sich natürlich keinen Meter Raum, aber es wird letztendlich doch sehr fair gespielt. Also sicherlich gibt es viele Fouls auch, genauso wie beim Herrenfußball auch, aber wenn eine Frau oder im Frauenfußball ein Foul begangen wird und die Spielerin bekommt eine gelbe Karte, dann wird die hingenommen und sich rumgedreht und weitergemacht. Und bei Brasilien ist das eben so, dass sie beispielsweise auch viele gelbe Karten fordern. Das ist für den Frauenfußball eigentlich sehr untypisch, weil man das einfach nicht macht. Das ist nicht fair. Wie gesagt, also Fair Play wird im Frauenfußball doch noch sehr hoch geschrieben, aber die Brasilianerinnen verkörpern das jetzt nicht unbedingt so und dann ist das natürlich, passt uns das natürlich nicht so sehr.
Und auch vor dem Spiel, unmittelbar vor dem Anpfiff, genau, da gab es ja doch auch so eine Szene, wo die Brasilianerinnen sich betont locker zeigten.
Ja, überbetont.
Das hat sie genervt. Ja, was erzählen Sie das mal aus Ihrer Perspektive?
Ja, sie kamen einfach aus der Kabine raus und sagte einfach, wie die Kultur vielleicht auch so ist. Wir fanden es eben sehr unfair, weil man steht vor dem Spiel und bevor man aufs Spielfeld aufläuft, mit den Kindern vielleicht noch an der Hand, ist man in einer Konzentrationsphase und Brasilien kam eben aus der Kabine und hat getanzt und sehr, sehr laut gesungen und geschrien. Und das ist einfach nicht fair der anderen Mannschaft gegenüber, weil man ja einfach den Respekt voreinander haben sollte und den hatten sie nicht. Aber vielleicht war das für uns auch ganz gut, weil wir dadurch innerlich schon sehr aggressiv waren und einfach den Gedanken hatten, okay, tanzt ihr jetzt mal vorm Spiel, wir machen das dann nach dem Spiel.
Was ja auch so eingetroffen ist. Mal abgesehen davon, dass solche Nicklichkeiten und die von Ihnen angesprochene Unfairness in dem Moment natürlich immer als negativ empfunden wird, aber braucht der Frauenfußball nicht vielleicht doch dieses Entstehen von solchen Erzrivalitäten ganz notwendig weiter für die weitere Popularisierung? Denn gerade immer wieder diese Aufeinandertreffen Deutschland-Brasilien, nicht zuletzt dieses Länderspiel, das Sie verpasst haben 2009 vor 40.000 in der Commerzbank Arena, das musste ja auch Brasilien sein, weil da gibt es jetzt mittlerweile schon eine richtige Frauenfußballgeschichte mit diesem Gegner.
Ja, das stimmt. Wobei wir auch andere Gegner haben, wie beispielsweise USA, die ja im Moment sogar Weltranglistenerster sind. Diese Spiele sind auf dem Spielfeld auch sehr, sehr hart und wir schenken uns da auch überhaupt nichts. Nur wenn das Spiel rum ist, dann wird sich die Hand gegeben und dann einfach dem Besseren gratuliert. Und das ist bei Brasilien oft nicht so. Und deswegen mag man den Gegner nicht. Ob man das braucht, sicherlich auf dem Spielfeld möchte man gerne sowas sehen auch, dass sich kein Meter Raum geschenkt wird. Aber ja, wir persönlich, wie gesagt, verstehen uns ja meistens sehr gut. Und ich glaube, auch im Männerfußball möchte man das nicht haben, dass nach dem Spiel oder auch vor dem Spiel ja, sich angegiftet wird. Man möchte es auf dem Spielfeld sehen. Das möchten wir ja auch. Also ja, da schenken wir natürlich auch keinem. Und vielleicht ist das für den Frauenfußball dann für den Zuschauer doch auch ganz nett mal zu sehen.
Renate Lingauer, Sie haben einen ziemlich guten Überblick, also über eine Zeit, sagen wir mal zwischen 1995 und 2008, das war Ihre hauptsächliche Spielzeit, Ihre Hochzeit, da hat sich so vieles getan im Frauenfußball. Wo würden Sie die Entwicklung erst einmal am stärksten definieren oder ausmachen, in 2, 3 Punkten vielleicht mal?
Ja, ich denke, die absolute Hoch, oder wo der Frauenfußball angefangen hat, richtig zu boomen, war 2003 mit der Weltmeisterschaft in den USA, wo wir dann auch den ersten Titel geholt haben, wo die Medien darauf aufmerksam geworden sind. Das ist ja doch ganz attraktiv, was Sie hier zeigen. Sicherlich gab es vorher schon durch die Erfolge Europameisterschaft 2001 im eigenen Land, wo wir doch auch die Stadien ausverkauft hatten. Aber das waren noch sehr, sehr kleine Stadien. Aber die Stimmung war gut und da haben so sicherlich die ersten Menschen hier in Deutschland erkannt, das ist ganz nett, was unsere Frauen hier zeigen. Sicherlich hat sich sogar von 2003 bis 2007 von den beiden Weltmeisterschaften im Tempo der Nationalmannschaft oder der allgemein der WM-Spiele international unheimlich viel getan. Und da würde ich sagen, ist wirklich, wo sich am meisten der Frauenfußball auch entwickelt hat.
Sie sagen ja auch selber, es wird immer mehr trainiert. Das haben Sie wahrscheinlich auch schon selber mitbekommen, ja, dass das zeitliche Budget immer größer wurde. Ja. Musste mehr Freizeit dafür opfern. Ist es auch athletischer geworden?
Auf jeden Fall. Ja. Das bleibt ja nicht aus, wenn man mehr trainiert. Vor allem die Spielerinnen fangen schon sehr, sehr früh an, sehr viel zu trainieren in der Jugend. Als ich angefangen hatte, hatten wir gerade mal die U20-Nationalmannschaft und die hatte auch nur so 3, 4 Länderspiele im Jahr. Inzwischen haben wir eine U20-WM, eine U17-WM. Also es hat sich unheimlich viel getan, auch im U-Bereich. Wir haben eine U15-Nationalmannschaft. Da wusste ich, als ich 15 war, noch nicht mal, dass es sowas überhaupt geben könnte. Und das haben wir inzwischen alles. Also es ist wirklich, hat sich sehr viel getan, nicht nur in Deutschland, dass wir diese ganzen U-Mannschaften und diese ganze Sportförderung oder Fußballförderung beim DFB für die Frauen auch haben, sondern auch weltweit. Die FIFA hat erkannt, das ist attraktiv, auch für die Juniorinnen, solche Turniere auszutragen. Die letzte U17-WM war in Trinidad und Tobago dieses Jahr. Also für die jungen Spielerinnen ist es sehr attraktiv auch inzwischen geworden. Und dementsprechend werden sie natürlich auch schon in jungen Jahren zum Fußball oder sehr gut ausgebildet, sagen wir so.
Attraktiv, vielleicht noch nicht im Finanziellen, aber was so Welterleben angeht und Reisen angeht.
Auf jeden Fall,
mit Sicherheit, ja. Es ist unfair, Frauenfußball immer mit Männerfußball zu vergleichen. Das darf man eigentlich nicht, trotzdem tut man es immer wieder. Ich möchte mal sagen, Frauenfußball war für mich immer sehr geschmeidig, auf sehr einem hohen technischen Niveau, über lange Zeit einem besseren technischen Niveau als bei den Männern. Nur wo ich immer so ein bisschen Defizite dann festgestellt habe, das war lange Zeit bei den Torhüterinnen, dass so manche Tore, und ich glaube, es ist in der Bundesliga auch heute noch zu beobachten, recht, wie soll ich sagen, ja, kümmerlich aussehen, weil die Torhüterinnen, nehmen wir mal so Nadine Angerer oder ähnliche auf diesem Niveau, nehmen wir die mal aus, wo es etwas unglücklich aussieht. Mhm. Sehen Sie das auch so als einer der Punkte auf dem Feld, wo man vielleicht noch wirklich, wo die Luft nach oben noch am größten ist?
Auf jeden Fall. Ja. Also gerade international bei den Weltmeisterschaften sieht man das ganz deutlich. Wir haben es jetzt bei der U20-Frauen-WM auch wieder gesehen hier in Deutschland, dass die Torhüterinnen, ja, ich nehme mal Deutschland raus, nicht wirklich glücklich aussehen oft. Aber wir in Deutschland haben das Glück gehabt, 2 hervorragende Torhüterinnen, zumindest während meiner Zeit, zu haben mit Silke Rottenberg und Nadine Angerer. Also die machen schon einen Riesenunterschied zu anderen Torhüterinnen in der Welt aus. Aber für uns ist das einfach ein Zeichen, dass man das nicht vergessen darf, ja, dass solche Torhüterinnen wie die Silke und die Nadine nicht einfach irgendwo aus dem Boden wachsen, sondern dass auch die weiter gefördert werden müssen. Und Silke arbeitet ja jetzt als Torwarttrainerin beim DFB im Juniorinnenbereich, um genau das zu vermeiden, dass wir, wenn Nadine dann eben mal aufhört, plötzlich in ein Loch fallen und auch eine schlechte Torhüterin bei uns drin stehen haben. Wird das auch weiter verfolgt, dass unsere Juniorinnen im Torwartbereich auch weiter gut ausgebildet werden?
wäre wichtig, weil ich glaube, da wird der optische Genuss von Frauenfußball manchmal ein bisschen getrübt, weil das dann so aussieht wie so auf dem Bolzplatz. Ja. Wohingegen alles andere schon sehr professionell, sehr gut strukturiert, Spielaufbau, stimmt alles.
Also, ja. Also es gibt sicherlich, es gab auch mit Bente Nordby beispielsweise, die norwegische Nationaltorhüterin, auch in anderen Ländern gute Torhüterinnen oder in den USA. Aber doch insgesamt, muss man sagen, haben wir schon Torhüterinnen gehabt, die mit Abstand am besten waren.
Renate Linger, kommen wir auf einen anderen Problempunkt des Frauenfußballs zu sprechen. Sie haben ihn wahrscheinlich Jahr für Jahr immer wieder erlebt. Da kommen Sie halt eben zu den Länderspielen. Die werden seit ein paar Jahren auch regelmäßig im Fernsehen übertragen, was natürlich dann auch den Zulauf zu diesen Spielen von der Publikumsseite her gesteigert hat. Dann spielen Sie manchmal vor Publika zwischen 20.000 und 40.000 Zuschauern. Alles ist prima, alles wirkt hochprofessionell. Und dann kommen Sie in den Ligafußball zurück und da sieht es immer noch so aus wie, was weiß ich, vor 10, 15 Jahren. Da kann man jeden Zuschauer mit Handschlag begrüßen. Wie haben Sie das aufgenommen? Einmal mitten im Spot der großen Öffentlichkeit zu stehen und dann wieder geradezu unter Ausschluss der Öffentlichkeit zu spielen.
Das stimmt. Also in der Frauenbundesliga ist noch sehr, sehr viel Potenzial nach oben, gerade was die Zuschauerzahlen angeht. Es entwickelt sich auch da ein bisschen langsamer als bei der Nationalmannschaft, weil da sicherlich durch die Medien der Fokus dann doch schneller da ist. Der bleibt in der Frauenbundesliga ein bisschen aus, aber da wird auch was getan. Also es wird jedes Wochenende auf DFB-TV beispielsweise ein Topspiel im Internet live übertragen. Das wird auch sehr, sehr gut angenommen. Man versucht das dann einfach auf dem Weg zu zeigen, hier die Frauenbundesliga ist auch schön anzuschauen und hat sich unheimlich entwickelt. Da fehlte es einfach am Nachwuchs und der kommt jetzt so langsam. Wir haben durch 2003, 2007, die Mädels haben angefangen, Fußball zu spielen und aus diesem Potenzial können wir jetzt schöpfen. Die kommen jetzt in die Bundesliga rein, sind sehr viele junge Spielerinnen, die es einfach attraktiver machen, sind nicht nur die Nationalspielerinnen, die in ein, zwei, drei Vereinen fokussiert sind und dann hast du drei Mannschaften, die oben spielen und die auch attraktiven Fußball zeigen und die anderen waren eben nicht ganz so attraktiv. Und das hat sich verändert. Also die Spiele sind interessant geworden. Wenn ich jetzt beispielsweise Wolfsburg sehe, die oben mitspielen, schlagen alle drei Top-Teams mit Potsdam, Duisburg und Frankfurt und verlieren aber gegen so Mannschaften wie Leverkusen, gegen einen Aufsteiger. Also es ist nicht mehr so durchschaubar, die Bundesliga. Sie ist näher aneinander gerückt und da sind wir wieder beim Punkt Spannung. Ja, das ist das, was der Zuschauer sehen will und das bekommt er auf jeden Fall in dieser Saison geboten.
Aber bringt dieser verbesserte Konkurrenzkampf in der Bundesliga auch die dann zu notwendigen Zuschauer mit? Was ist denn möglich? Was kann man denn erreichen? Man wird nie 20.000 Zuschauer haben bei einem normalen Bundesligaspiel, aber sind denn 3.000 Zuschauer zu erreichen?
Auf jeden Fall. Also durchschnittlich beim FFC Frankfurt haben wir sicherlich eine Zuschauerquote, sage ich mal, von mindestens 1.500 Zuschauer. Das ist sicherlich nicht so viel, aber das ist ein Durchschnitt, der sich zumindest ein bisschen sehen lassen kann. Also wir haben bei Topspielen schon um die 5.000 Zuschauer auch, wenn jetzt beispielsweise Frankfurt in Potsdam oder umgekehrt Duisburg, diese Mannschaften. Und da muss man schon gucken, dass man die Vereine weiter professionalisiert, in allen Vereinen ein professionelles Umfeld schafft, auch für die Spielerinnen. Dann wird das Niveau auch besser. Und das macht den Fußball dann auch in der Bundesliga attraktiv. Und da bin ich überzeugt, wenn dann wirklich Zuschauer dann auch mal hingehen zu so einem Spiel am Sonntag, Bundesliga, Frauenbundesliga, dann werden sie auch wiederkommen. Und dann kriegt man, denke ich, auch so Quoten von 5.000 Zuschauern pro Spiel hin.
Das wäre toll, wenn das passiert. Zumal ich mir habe sagen lassen, man erlebt dann halt eben bei der Frauenfußball-Bundesliga halt eben noch nicht den total kommerzialisierten Fußball, also mit seinen ganzen Randerscheinungen, die ja vielen schon auf die Nerven gehen, mit der vielen, vielen Musik, mit der vielen, vielen Werbung, mit diesen Zwangsmaßnahmen, dass man beim Eintritt auch gleichzeitig wieder verpflichtet ist, nur ganz bestimmte Biere zu trinken oder weiß der Teufel was. Ist da noch ein bisschen anders? Geht gemütlicher zu.
Ja, es ist ein anderes Publikum beim Frauenfußball. Also nicht nur jetzt in der Frauenbundesliga, sondern auch bei der Nationalmannschaft haben wir ein anderes Publikum als bei den Männern. Es zielt vor allem auf Familien aus. Ich erwarte zum Beispiel auch für die Frauen-WM im nächsten Jahr, dass viele Familien dahin gehen, beispielsweise vielleicht mal der Opa mit der Enkelin einen Ausflug ins Stadion macht, weil sie einfach sonst bei den Herren einfach nicht so schön ist, für den Opa mit der Enkelin oder dem Enkel da mal hinzugehen. Und das macht den Frauenfußball auch, einfach dieses Familiäre. Und ein anderes Publikum auch zu haben.
Vielleicht ist das ein Potenzial, auf das man wirklich noch stärker setzen müsste. Renate Lingo, wir machen einen zweiten Musiktitel. Und jetzt hören wir die Gruppe Linkin Park mit dem Stück New Divide. Welche Beziehung haben Sie zu dieser Gruppe?
Ja, das ist vom Musikstil ja auch ähnlich wie Sunrise Avenue. Also das ist einfach Musik, die ich gerne mag. Vor allem, da ich als WM-Botschafterin auch viele Kilometer auf der Autobahn unterwegs bin. Also sprich Radio höre und natürlich auch meine eigene Musik höre. Und da fahre ich einfach auch gern Auto mit.
Und diese Musik, weiß ich, vielleicht jetzt nicht diese, aber solche haben Sie dann auch immer gehört zur Motivation in der Kabine, ist das
ja
richtig? Oder auf Busfahrten?
Ja. Genau, also selber dann halt am Kopfhörer, um sich aufs Spiel einzustellen, da ist es dann natürlich nicht so gut, wenn man dann Schmusemusik hört, wenn man dann doch vielleicht ein bisschen schläfrig ins Spiel geht, da passt das dann schon besser.
Renate Lingo ist mein Gast im heutigen HR2 Kultur Doppelkopf, die ehemalige Mittelfeldregisseurin beim 1. FFC Frankfurt und der Fußballnationalmannschaft der Frauen. Renate Lingo, nächstes Jahr, das Ereignis nächsten Jahres ist die Frauenfußball-Weltmeisterschaft im eigenen Land 2011. Sie sind beim DFB als Botschafterin beschäftigt. Was habe ich mir darunter vorzustellen? Was machen Sie? Sie reisen wahrscheinlich viel, oder?
Auf jeden Fall. Das ist meine repräsentative Aufgabe. Ich habe so ein bisschen eine Doppelfunktion. Also ich arbeite auch ganz normal im Büro. Das macht es für mich noch schöner, dass ich ein bisschen aktiv auch mitarbeiten kann. Ich bin da in der Abteilung Städte Stadien hauptverantwortlich oder mitverantwortlich für die Trainingsplätze der Teams. Da kenne ich mich ja doch einigermaßen aus, weil ich war ja auf einigen Trainingsplätzen in meiner Karriere. Und als Botschafterin bin ich eben unterwegs, um Werbung zu machen für die Frauen-WM. Das war ich vor allem am Anfang. Inzwischen hat sich doch ganz gut rumgesprochen, dass wir nächstes Jahr die Frauen-WM in Deutschland haben. Bin da in Schulen unterwegs, bei Vereinen, mache Sportler-Ehrungen, also ganz kunterbunt. Wir haben auch eine tolle Aktion Kinderträume, bei der ich oft die Übergabe mache. Also das sind einfach Dinge für einen sozialen Zweck. Ja, also ganz kunterbunt, mache Trainingseinheiten mit Kindern. Also es ist für mich eine sehr, sehr schöne Aufgabe.
Wenn Sie an Schulen unterwegs sind, und das haben Sie auch schon vorher gemacht, weil Sie ja beim DFB sich für Schulfußball einsetzen, was erleben Sie denn da? Gehen Sie dann zu den Rektoren und sagen, hallo, ich bin Renate Lingo und jetzt möchte ich mal in die Klasse reingehen oder holen Sie die gesamte Schule zusammen? Was passiert da?
Nein, das ist oft, haben die Schulen dann auch so Projekttage oder wir waren im Vorfeld der U20-WM auf Schultour. Das heißt, wir haben dann im Austragungsort mehrere Schulen besucht. Das organisiere dann weniger ich als mehr Kollegen beim DFB bzw. der Verband. In Augsburg beispielsweise dann der Bayerische Fußballverband und natürlich auch in Kooperation mit dem Kultusministerium, der dann Schulen auswählt, die vielleicht sich sehr im Fußball auch schon engagiert haben. Bei Schulturnieren beispielsweise war ich dann auch schon da und habe Siegerehrungen gemacht. Ja, wo dann einfach vorgestellt wird, wo man zeigt, wir werden eine WM nächstes Jahr haben, die zum Anfassen ist, wo man einfach hautnah Stars erleben kann. Und das versuche ich dann einfach so näher zu bringen, mache dann Fragestunden mit den Kindern, die sich auch ganz viele tolle Sachen einfallen lassen.
Ja, das interessiert mich. Wie reagieren denn die Kinder? Sind die da offen für Frauenfußballer? Sagen sie, ach, ich möchte lieber den Podolski sehen und nicht die Renate Lingo?
Nee, oder? Überhaupt nein? Nicht. Nein? Also das ist tatsächlich nicht so. Also ich glaube, für die Kinder ist es einfach wichtig, dass jemand da ist, auf den sie aufschauen können. Es wird ja auch ein kurzer Film dann über mich nochmal gezeigt. Da staunen die dann doch, dass auch eine Frau so tolle Tore schießen kann. Also finden die dann schon ganz interessant und sind ganz stolz, wenn sie dann auch ein Autogramm von einer Fußballerin haben können.
Das wird dann akzeptiert, auch bei den Jungs wahrscheinlich.
Auf jeden Fall, bei den Jungs genauso wie bei den Mädchen.
Ja, ich hatte vorhin gefragt nach den Idolen ihrer Jugend, ihrer Anfänge als Fußballerin. Mittlerweile gibt es ja so ein paar Ikonen des Frauenfußballs. Ja, Nia Künzer hat es geschafft durch ihr Golden Goal. Sie haben es geschafft, die Birgit Prinz. Und wenn man dann ins Ausland geht, dann gibt es natürlich die Weltfußballerin Marta. Stellen Sie fest, dass sich das vielleicht auch mal so festsetzt bei dem Nachwuchs, dass die dann auch nicht nur nach den Männern schauen, sondern auch, dass sich so Figuren des Frauenfußballs im Kopf festsetzen, indem man sagt, das ist mein Idol.
Ja, das ist bei den Mädels auch schon. Also vor allem bei den Mädchen, die Fußball interessiert sind, die selber Fußball spielen, die kennen natürlich die Nationalspielerin. Wo wir natürlich hinkommen wollen, dass auch die Mädels und Jungs, die keinen Fußball spielen oder noch nicht so interessiert sind, selber zu spielen, dass die auch dann vielleicht Idole im Frauenfußball haben. Aber bei den Mädchen ist das auf jeden Fall schon der Fall, dass sie ein Trikot eben von der Birgit dann haben und nicht vom Podolski.
Ah, wichtige Entwicklung. Das war vor 10 Jahren bestimmt noch nicht der Fall.
Das war vor 10 Jahren sicherlich noch nicht so, aber das hat sich inzwischen doch schon rumgesprochen, dass man als Mädchen, das Fußball spielt, auch auf eine Frau als Idol haben kann.
Ja. Die WM im nächsten Jahr, Renate Lingor, die wird ein Erfolg. Ich glaube, da muss man kein Optimist sein. Der Kartenvorverkauf ist prächtig angelaufen. Viele Spiele sind schon ausverkauft. Das hängt natürlich mit dem angesprochenen Zielpublikum zusammen. Man setzt mehr auf Familien und wahrscheinlich aber auch so ein bisschen auf die internationale Community hier in Deutschland, weil wir ja ein sehr internationales Land sind. Ich glaube nämlich nicht, dass da aus Brasilien oder aus den USA Fans anreisen werden, oder?
Ja, aber komischerweise, wenn wir den Ticketverkauf anschauen, sind die Nachfragen aus den anderen Ländern tatsächlich auch da. Es sind Kartenbestellungen auch aus anderen Ländern eingegangen. Sicherlich wird es nicht so sein wie 2006. Das darf man nicht vergleichen. Wir werden wirklich auf die deutsche Bevölkerung setzen, dass sie es schaffen, ein in Anführungszeichen zweites Sommermärchen zu veranstalten mit Fanfest, schwarz-rot-goldenen Fahnen. Aber so ganz ausverkauft ist es noch nicht. Also wenn ich jetzt schon mal hier bin, dann sage ich, wir haben 300.000 Tickets verkauft von knapp 700.000, die zum freien Verkauf sind. Es ist zurzeit ausverkauft, zumindest in vielen Stadien, aber es werden wieder neue Ticketkontingente freigeschalten. Das heißt, wer jetzt ins Netz geht und feststellt, oh, es gibt keine Tickets mehr in Frankfurt, der muss einfach bis zum 29.11. warten. Da ist der Final Draw, das heißt die Auslosung hier in Frankfurt. Und da werden wieder neue Kontingente freigeschalten. Das ist von der FIFA so geregelt, dass man eben immer nur zu einem bestimmten Zeitpunkt bestimmte Karting-Kontingente zur Verfügung stellt. Und nach werden die dann immer wieder neu freigeschalten. Also keine Angst, es wird noch einige Tickets geben. Und ich habe jetzt gerade selber gestern auch nochmal geguckt, also in Frankfurt, wenn wir schon mal hier sind, ist beispielsweise das Gruppenspiel D4, D1. Da gibt es aktuell sogar noch Karten. Also darf nicht vergessen, nicht nur die Deutschen spielen hier, sondern wir haben es ja vorhin, haben wir uns drüber unterhalten, die anderen spielen auch sehr, sehr gut. Und D1 wird auf jeden Fall ein Gruppenkopf sein. Das heißt, es ist eine Mannschaft auch noch hier für ein Gruppenspiel in Frankfurt, die in der Weltrangliste sehr, sehr weit oben steht. Ob es jetzt Brasilien, USA, Schweden, also es wird auf jeden Fall ein sehr attraktives Team sein. Und da gibt es sogar aktuell noch Karten.
Sie wollen ein Fest veranstalten, die brauchen viele Zuschauer. Klar, das halte ich für sehr gut möglich, dass das alles so funktionieren wird, zumal wir eine sehr aufgeschlossene Gesellschaft haben, auch für den Frauenfußball. Aber Ihre Aufgabe wird es ja auch sein, ein bisschen auf Nachhaltigkeit zu setzen und zu gucken, wie nutzen wir die Möglichkeiten, die uns diese Aufmerksamkeit bietet, für die weitere Entwicklung des Frauenfußballs. Was sind da Ihre Ziele?
Ja, vor allem, wir haben es auch vorhin angesprochen, die Frauen-Bundesliga, die gilt es vor allem von den Vereinen, das zu nutzen, den Hype zu nutzen, den wir entfachen werden im Sommer nächsten Jahres, zu übertragen auf ihre eigenen Vereine, um sich da weiterzuentwickeln, um das mitzunehmen, vielleicht Unternehmen zu akquirieren, sich einzusetzen für den Frauenfußball, damit man einfach in den Vereinen das Ganze professioneller gestaltet und vielleicht auch für die Zuschauer noch attraktiver macht.
Sportlich, da ist es jetzt noch zu früh, da wissen wir nicht. Ich meine, es gibt bestimmt 4, 5 Favoriten, das ist im Frauenfußball nicht anders als bei den Männern auch. Das ist Brasilien, da sind die Skandinavierinnen wie immer stark, die Chinesinnen muss man beachten, Nordkorea selbst. Also es ist ja viel in dem Schwange international, also da spielen ja mehrere Teams auf einer Augenhöhe. Also sportlich wird es natürlich auch sehr, sehr spannend. Renate Lingor, Sie haben die aktuelle Fußballnationaltrainerin Silvia Knight gut kennengelernt. Sie haben aber auch unter Männern auch trainiert. Gell? Gibt es eigentlich einen Unterschied zwischen einem Mann als Trainer oder einer Frau?
Nein, nein, überhaupt nicht. Also ich hatte sowohl gute männliche Trainer als auch hervorragende Frauen als Trainer. Also da gibt, für mich gab es da keinen großen Unterschied.
Hätten Sie denn selber Interesse daran, mal den Trainerjob zu erlernen?
Sicherlich, ja. Also ich habe die A-Lizenz, das ist ja die zweithöchste Lizenz, die man in Deutschland erwerben kann. Die habe ich schon seit einigen Jahren und ich bin auch darauf aus, den Fußballlehrer zu machen, also die höchste Lizenz. Das werde ich dann im Anschluss vielleicht an die Frauenweltmeisterschaft nächstes Jahr in Angriff nehmen.
Genau, irgendwann wird auch wieder eine neue Bundestrainerin gebraucht. Renate Lingau, schauen wir noch mal ganz kurz zum Schluss auf die anderen Felder. Sie sind ja vielseitig interessiert. Sie haben ja auch Germanistik studiert, gell, und Sport. Und Sie haben einmal gesagt, vor ein paar Jahren, wenn Sie das notwendige Geld hätten, würden Sie gern ein Billardcafé eröffnen. Gilt das immer noch?
Ja, das hatte ich gesagt, weil ich in Frankfurt immer auf der Suche war nach nach einem schönen Café, wo schöne Musik läuft. Das nicht so ein reines nur Billardspiel, sondern alles eigentlich. Also so von Kickern über Dartspielen, über Billard. Das habe ich hier irgendwie immer verzweifelt gesucht und nie gefunden. Und deswegen habe ich gedacht, naja, das wäre doch was man hier mal eröffnen könnte. Also ich hatte in Karlsruhe eben so eine Kneipe, zu der ich gerne mit Freunden gegangen bin, wo man genau das ganz mit so gemütlichen Sitzecken, wo man vielleicht auch mal ein Backgammon ausleihen konnte, spielen konnte. Und das hatte ich da. Das war quasi meine Lieblingskneipe da. Und die habe ich hier verzweifelt gesucht. Und deswegen hatte ich das gesagt, würde ich das gerne eröffnen.
Also das Interesse ist noch nicht ganz erloschen daran. Das könnte immer noch passieren.
Ja, ich bin nur auf der Suche. Vielleicht habe ich es einfach noch nicht gefunden. Also wenn jemand was weiß, wo es wirklich gemütlich und ruhig ist, wo man diese Sachen alle machen kann, da können wir dann gerne mal schreiben.
Und noch ein anderer ausgefallener Gedanke ist mir begegnet bei der Lektüre der Zeitungen über Sie und der Artikel über Sie. Sie möchten gerne mal Synchronsprecherin sein, weil Sie ein Filmfreak sind. Ja,
ich finde das einfach so spannend. Ja, ich habe das einmal, da war ich auch im Fernsehstudio und da sind wir gerade vorbeigegangen, wo einer eben gerade synchronisiert hat und unheimlich gestikuliert. Und das fand ich sehr, sehr witzig und sehr spannend. Und ich höre zum Beispiel auch sehr, sehr viele Hörbücher, gerade wenn ich auf langen Fahrten bin, ja, habe ich recht viele Hörbücher, die ich mir gerne anhöre. Und das finde ich ganz interessant und das würde ich gerne mal ausprobieren.
Renate Lingau, dann wünsche ich Ihnen ganz viel Glück, dass all diese Wünsche sich erfüllen. Sind ja alle durchaus erreichbar, sind ja keine utopischen Wünsche, die Sie da haben. Allerdings steht natürlich erst einmal jetzt die Frauenfußball-WM an 2011. Auch dafür guten Erfolg, dass das alles funktioniert. Vielen Dank für Ihr Hiersein hier beim Doppelkopf in HR2 Kultur. Der letzte Titel, den wir uns noch anhören zum Abschluss, Gary Barlow und Robbie Williams mit dem Stück Shame. Am Mikrofon war Martin Maria Schwarz. Danke fürs Zuhören. Tschüss.
Well, there's three versions of this story, mine and yours and then the truth. Can put it down to circumstance, our childhood, then are you.
Sie hörten den Doppelkopf in HR2 Kultur in der bearbeiteten Podcast-Version. In der Sendefassung sind alle Musiktitel in voller Länge zu hören. Die Sendung können Sie hören von Montag bis Freitag, jeweils ab 12.05 Uhr und als Wiederholung am gleichen Tag ab 23.05 Uhr.
HR2 Kultur. Ermöglicht durch Ihre Gebühren.